بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ich begrüße euch sehr herzlich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir setzen nun fort, was wir begonnen haben das letzte Mal, als wir über Al-Aqidah gesprochen haben. Es war eine Einführung, ein erster Teil. Und nun kommen wir zu einem zweiten Teil in dieser Einführung in die Aqidah. Im ersten Teil haben wir besprochen, welche Quellen in der Aqidah vorhanden sind. Und wir haben gesagt, die Hauptquellen, die Primärquellen sind Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma'. Und wir haben gesagt, es gibt aber auch noch Sekundärquellen und das war der Verstand und der Instinkt oder die natürliche Veranlagung. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, stellen wir nun eine Frage, und zwar, wie wichtig das Verständnis der Gefährten ist, insbesondere in der Aqidah. Und das ist eines der wichtigsten Merkmale der authentischen Aqidah, der richtigen Aqidah, wie wir sehen werden, dass sie die Aqidah der Gefährten ist. Das heißt, alles, was wir bi'idhnillahi ta'ala in der Aqidah lernen werden, können wir zurückführen auf Aussagen von Gelehrten, auf Aussagen von Gefährten. Warum? Denn die Gefährten sind die Schüler des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben den Koran aus dem Mund des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört und sie haben ihn direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam empfangen. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, wenn sie etwas nicht verstanden haben, und sie waren diejenigen, die der arabischen Sprache mächtig waren und somit den Koran in der richtigen Sprache eben verstanden haben. Was ist nun der Beleg dafür, dass wir Muslime so glauben müssen, wie die Gefährten geglaubt haben? Der Beleg, den finden wir im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Die sinngemäße Bedeutung: Wenn sie an das Gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit recht geleitet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit, aber gegen sie wird Allah dir genügen, er ist der Allhörende und Allwissende. Die Ayah erwähnt klipp und klar, dass der rechte Weg, also der wahre Weg, der Weg der Gefährten ist. Denn Allah Azza wa Jalla sagte, wenn sie an das Gleiche glauben, an das ihr glaubt. Wer ist nun mit ihr hier in dieser Ayah gemeint? Es sind die Sahaba. Woher entnehmen wir das, dass die Sahaba damit gemeint wurden? Nun, wann wurde denn der Koran offenbart? Doch in der Zeit der Gefährten, oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lebte mit den Gefährten, mit den Sahaba. Wenn er nun sagt, ihr, dann redet Allah azza wa jalla hier mit wem oder über wen? Über die Gefährten. Also sagt Allah azza wa jalla, wenn sie, wer sind sie? Diejenigen, die nicht glauben. Diejenigen, die nicht glauben. Diejenigen, die etwas anderes glauben. Wenn diese Nichtgläubigen Andersgläubigen, an das gleiche Glauben, an woran ihr, o Gefährte, glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet. Der Umkehrschluss, wenn sie sich jedoch abkehren von diesem Glauben, wenn sie eine andere Glaubenslehre haben, wenn sie an etwas anderes glauben, was ist dann mit ihnen? Dann befinden sie sich in Widerstreit, dann sind sie eben irregeleitet. Aus dieser Ayah entnehmen wir was? Jeder, der eine Glaubenslehre vertritt, die der Glaubenslehre der Gefährten widerspricht, vertritt eine falsche Glaubenslehre. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Maßstab. Denn heutzutage stellen viele Menschen die Frage, ja, aber wir hören dies und jenes und der bestreitet, dass der andere eine richtige Aqida hat und hier heißt es, nein, das ist doch nicht die richtige und das ist eine falsche. Was soll ich denn tun? Die Antwort lautet, halte fest an der Lehre, an der Glaubenslehre der Sahaba, dann bist du rechtgeleitet. Und deswegen fragen wir jeden, der uns irgendetwas sagt, der uns irgendeine Glaubenslehre beibringen möchte, den müssen wir fragen, Sekunde, welcher Gefährte hat deine Ansicht vertreten? Und dann zeigt sich, wer tatsächlich eine wahrhaftige Glaubenslehre hat und wer nicht. Denn es gibt viele Beispiele, in denen Menschen etwas behaupten, ja, die Aqida ist die und die Angelegenheit. Wenn du ihn aber fragst, sehr schön, wer ist denn der Gefährte, der das gesagt hat, dann kann er dir keinen Gefährten nennen. Er kommt natürlich und sagt, hör mal zu, Allah Azza wa Jal sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Aber reicht das aus? Die Antwort lautet, es reicht nicht aus. Warum? Ich muss den Koran und die Sunna so verstehen, wie die Gefährten ihn verstanden haben. Ich darf den Koran nicht so verstehen, wie ich ihn verstehen möchte, sondern ich muss den Koran so verstehen, wie die Gefährten ihn verstanden haben. Das zeigt diese Ayah. Eine andere Ayah, die noch deutlicher hervorhebt, dass es um die Gefährten geht. Die noch deutlicher hervorhebt, dass wir den Weg der Gefährten folgen sollen, wenn wir denn rechtgeleitet werden wollen, wenn wir denn die Zufriedenheit Allahs erlangen wollen, möge Allah mit uns anzufrieden sein, dann müssen wir den Gefährten folgen. Allah Azza wa Jalla sagt, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Die ungefähre Bedeutung: Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern. Wer sind nun die Auswanderer und wer sind die Helfer? Die Auswanderer sind diejenigen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam oder vorher bzw. später aus Mekka nach Medina geflüchtet sind. Und die Helfer, Al-Ansar, sind diejenigen, die in Medina gelebt haben, das waren die Bewohner von Medina, die eben die Muhajirin, die Auswanderer, empfangen haben. Allah Azza wa Jalla sagt also, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, wem gefolgt sind, eben den Auswanderern und den Helfern. Und das sind die Sahaba. Die Sahaba sind entweder Auswanderer oder Helfer. Was ist mit diesen Leuten? Was ist mit den Auswanderern? Was ist mit den Helfern? Und was ist mit denjenigen, die diesen Gefährten auf beste Art gefolgt sind? Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist mit ihnen zufrieden und sie sind zufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wichtig für uns nun ist, wann ist Allah zufrieden mit einem Menschen? Doch nur, wenn er eine richtige Glaubenslehre hat. Hätten die Gefährten eine falsche Glaubenslehre, wäre denn Allah azzawajal mit ihnen zufrieden? Die Antwort lautet, natürlich nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala duldet nicht das Falsche, duldet nicht die Irreführung. Aber da die Gefährten eben die gesunde und richtige und authentische Glaubenslehre vertraten, deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden. Das heißt, die Gesamtheit der Gefährten ist auf dem richtigen Weg gewesen. Jeder, der ihnen nun auf bester Weise folgt, ist auch auf dem richtigen Weg. Der Umkehrschluss lautet, diejenigen, die ihnen nicht folgen, diejenigen, die den Gefährten nicht folgen, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit ihnen nicht zufrieden. Warum? Weil sie eben nicht dem Weg der Gefährten gefolgt sind. Dann heißt es weiter, und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Möge Allah azza wa jalla uns teilhaben lassen an diesem großartigen Erfolg. Also, die erste Ayah, die ich eben erwähnt habe, wenn sie nun an das glauben, an das ihr geglaubt habt, dann sind sie rechtgeleitet. Und diese Ayah belegen für uns, dass die Aqidah, die richtige Aqidah, die wir lernen möchten, die Aqidah der Gefährten ist. Und jede Aqidah, jede Lehre, die dieser Aqidah widerspricht, ist falsch und lehnen wir ab und nehmen wir nicht an. Und noch einmal, das ist ein einfacher, aber ein sehr, sehr effektiver Maßstab für all diese Irrlehren, die es gibt. Ja, da kommt der eine von hier, der andere von dort und so weiter und sagt, hör mal zu, die richtige Lehre ist das und das. Und der andere sagt, hör mal zu, den darfst du nicht hören hier, das sind falsche Leute, die richtige Aqidah ist das. Und der dritte sagt, hör mal zu, kannst alles wegschmeißen, die richtige Aqidah ist das. Und dann kommt dieser Mensch durcheinander, dann sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Was ist denn nun die richtige Aqidah? Allah Azza wa Jal hat uns im Koran deutlich erwähnt, was wir denn glauben sollen. Was sollen wir glauben? Wir sollen das glauben, was die Gefährten geglaubt haben. Daher, bi'idhnillahi azza wa jal, werden wir insha'Allah in den nächsten Unterrichten, insha'Allah, immer wieder einige Aussagen der Gefährten und die ihnen gefolgt sind von den Tabi'in und den anderen Generationen, immer wieder erwähnen, bi'idhnillah, dass wir wissen, dass diese Aqide, die wir hier lernen, dieses Verständnis dieser Ayat, die wir jetzt nehmen werden, dass dieses Verständnis nicht erfunden wurde von irgendwelchen Leuten im Nachhinein, sondern dass das tatsächlich das Verständnis der Gefährten ist. Das sind also zwei Belege aus dem Koran, warum wir die Lehre, die Glaubenslehre der Gefährten nehmen müssen und warum wir sagen können, und sagen müssen, jede Lehre, die der Lehre der Gefährten widerspricht, ist falsch. Und deswegen, es gibt so Leute, die kommen, wenn sie mit dir diskutieren und sagen, hör mal zu, Ort, Zeit und Vakuum und Logarithmus und Tangens und diskutieren da herum. Wenn du ihnen aber die Frage stellst, ist ja hochinteressant diese Herleitung. Welcher Sahabi hat das gesagt? Dann wird er dir nicht antworten können. Denn es gibt keinen Sahabi, der dies gesagt hat. Klassisches Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunnah, und das werden wir inshallah sehen, erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala erhaben ist über dem Himmel. Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über dem Himmel. Es gibt viele Ayat, zum Beispiel, seid ihr denn sicher vor dem, der im Himmel ist? Fi im Arabischen kann in bedeuten, kann aber auch auf bedeuten. Ja? Das bedeutet also derjenige, der über dem Himmel ist. Das werden wir inshallah detailliert noch sehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass nun das die Tatsache ist im Koran. In der Sunna haben wir auch einen Beleg, als diese Sklavin beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war und der Prophet alaihi salatu wasallam sie fragte, wo ist Allah? Dann sagte sie, über dem Himmel. Dann fragte er, wer bin ich? Dann sagte sie, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass sie frei, sie ist eine Gläubige. Das sind jetzt zwei Belege aus Koran und aus Sunna. Jetzt kommen natürlich die anderen und sagen, ja, aber die Belege musst du anders verstehen und diese Ayah und diese Hadith und so weiter und so fort und Ort und Zeit und wer Anfang, Ende, Mitte. Und dann fragst du sie, ja, aber Sekunde, würdest du mir gerne einen Gefährten nennen, der nun sagt, Allah ist überall und nicht über dem Himmel? Kannst du mir das bitte sagen? Dann wird er dir keinen Gefährten nennen können. Denn es gibt keinen Gefährten, der gesagt hat, Allah ist überall. Weil es keinen Gefährten gibt, ist es eine falsche Aqida, zu sagen, Allah ist überall. Was ist die richtige Aqida? Zu sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel. So, aber ich habe jetzt gesagt, ja Sekunde mal, wo sind denn die Gefährten, die gesagt haben, Allah ist über dem Himmel? Ein Beispiel, inshallah, wenn wir über dieses Thema reden, über die Eigenschaft Allahs Azza wa Jal, seine Erhabenheit und seine Hoheit, dann werden wir bi'idhnillahi ta'ala mehrere Überlieferungen uns ansehen. Aber eine reicht schon mal aus. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, sagte Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, wer den Propheten anbetet, so ist der Prophet gestorben. Und wer Allah im Himmel anbetet, so ist Allah allebendig. So, bitteschön. Wie kann ich nun jetzt kommen und sagen, du darfst nicht sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel. Also, entschuldige mal. Und was mit Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an? Hat Abu Bakr as-Siddiq eine falsche Lehre? Und deswegen, barakallahu fikum, brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Wir brauchen nicht lange zu diskutieren, Ort, Zeit und so weiter und so fort, sondern wir sagen diesen Menschen, Sekunde, wer von den Gefährten hat das gesagt? Ja, aber Sekunde mal, du musst doch deinen Verstand benutzen. Welcher Gefährte hat das gesagt? Jetzt denk doch mal nach, wie kann es denn sein? Hallo, ich möchte einen Gefährten haben, einen Namen. Kann er den nicht nennen? Deswegen fangen sie an zu philosophieren. Wir sagen aber, Allahumma lakal hamd. Wir glauben an das, was im Koran steht. Wir glauben an das, was in der Sunna steht. Und wir glauben an das, was die Sahaba gesagt haben. Allahumma lakal hamd wa shukur wa fadl. Warum soll ich denn, nur weil mein beschränkter Verstand dies nicht nachvollziehen kann, warum soll ich denn das, was Allah sagt und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt und was die Gefährten sagt, leugnen? Warum soll ich denn das? Wie gesagt, wir werden inshallah über die Namen und Eigenschaften Allahs sprechen und warum es so wichtig ist, dass wir überhaupt darüber reden und welche Auswirkungen es hat, wenn ich diese Eigenschaften bestätige. Ich wollte nur erwähnen jetzt als Beispiel, was es bedeutet, wenn wir sagen, die Aqida muss der Aqida der Gefährten entsprechen. Und alles, was den Aussagen der Gefährten widerspricht, ist falsch. Das ist ein Maßstab, egal wer nun vor dir kommt. Und wenn jemand sagt, es gibt einen Propheten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagst du dem, welcher Gefährte hat das gesagt? Das widerspricht doch dem Koran und der Sunna. Welcher Gefährte? Nee, gab keine Gefährte, aber guck mal, denk mal und so weiter. Nein, wir haben gesagt, unser Verstand ist wozu da? Unser Verstand ist dazu da, die Aussagen aus Koran und Sunna zu verstehen. Nach welchem Verständnis? Nach dem Verständnis der Gefährten. Gut. Auch in der Sunna wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir den Weg der Gefährten folgen. Und dass jeder Weg, der diesem Weg der Gefährten widerspricht, ein falscher Weg ist. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, خَيْرٌ النَّاسِ قَرْنِي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Das bedeutet sinngemäß, die besten Menschen sind meine Generation, dann die nach ihnen, dann die nach ihnen. Also dann die Generation danach, dann die Generation danach. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Er sagt hier, dass die beste Generation, die besten Menschen, seine Generation ist. Welche ist denn seine Generation? Die Gefährten aus Sahaba. Also haben wir eine Bestätigung von Allah, dass die Gefährten auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben nun eine Bestätigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Gefährten auf dem richtigen Weg sind. Und daher sagen wir, wenn ich auf dem richtigen Weg sein möchte, dann muss ich wessen Weg folgen? Dem Weg der Gefährten. So einfach, deutlich und klar ist diese Angelegenheit. Wal Hadith, alhamdulillah, rawahu al-Bukhari. Also ist authentisch. Ein weiterer Hadith erwähnt diesen Aspekt noch einmal deutlicher. Eben, dass wir den Gefährten folgen sollen. Und dass derjenige, der den Gefährten nicht folgt, auf einem falschen Weg ist. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, die Söhne Israels teilten sich in 72 Gruppen auf. Und meine Umma wird sich in 73 Gruppen aufteilen. Alle sind in der Hölle außer einer. Er sagte, also jemand fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sind diese, o Gesandte Allahs? Also wer ist diese Gruppe, die rechtgeleitet ist, die geschützt wird, die erfolgreich sein wird? Er sagte, es sind diejenigen, die so sind wie ich und meine Gefährten. Also die das umsetzen, was ich umgesetzt habe, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam und meine Gefährten. Das heißt, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam zeigt hier, dass wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba folgen sollen. Also die Sahaba sind ein Maßstab für uns, um unterscheiden zu können, was ist der richtige Weg, was ist der falsche Weg. Der Weg der Gefährten ist richtig. Jeder Weg, der dem Weg der Gefährten widerspricht, ist ein falscher Weg. Dieser Hadith, alhamdulillah, ist Hassan nach Imam Al-Albani, rahimahullah, und wurde von Al-Tirmidhi überliefert. Es gibt aber hier eine weitere Überlieferung vom selben Thema, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة. Also die ungefähre Bedeutung lautet: Bei dem, in dessen Händen meine Seele ist, meine Umma wird sich in 73 Gruppen aufteilen. Eine ist im Paradies und 72 in der Hölle. Es wurde gesagt, o Gesandter Allahs, wer sind diese? Also wer ist diese Gruppe, die gerettet ist? Er sagte, sie sind die Jama'a, also die Gemeinschaft. Das heißt, welcher Weg ist der Weg der Rettung, der Weg der Jama'a? Wer ist denn die Jama'a? Wer ist? Woher hast du das, dass es die Sahaba sind? Ja, aber woher hast du das, dass mit der Jama'a hier die Sahaba gemeint sind? Gut, vielleicht meint er ja irgendjemand in der Zukunft. Ja, die andere Überlieferung vorher ist doch genau derselbe Hadith. Nur am Ende Als er gefragt wurde im ersten Hadith, wer ist die gerettete Gruppe, dann sagte er, diejenigen, die so sind wie ich und meine Gefährten. In einer anderen Überlieferung sagt er, wer sind diese? Es sind die Jama'a. Also wer ist die Jama'a? Al-Jama'a sind die, die so sind wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Und daher, und das ist nun wichtig, entnehmen wir diesen Begriff Al-Jama'a in dem Ausdruck Ahlus-Sunnati wal-Jama'a. Warum sagen wir denn Ahlus-Sunnati wal-Jama'a? Eben wegen diesem Beleg, dass die Jama'a die gerettete Gruppe ist. Die gerettete Gruppe von 73 Gruppen, alle sind in der Hölle, außer eine, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und eine, die gerettete ist, die gerettet ist, welche ist es? Einmal hat er sie beschrieben als die Jama'a und einmal hat er sie beschrieben, dass es diejenigen sind, die so sind wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten. Und dieser Hadith, alhamdulillah, hat einen guten Isnad, wie al-Imam al-Albani rahimahullah sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin: Alaykum bi sunnati wa sunnah wa sunnati al-khulafa' al-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Der Gesandte Allah sagte sallallahu alaihi wasallam: Haltet an meine Sunnah und an der Sunna meiner besonnenen, rechtgeleiteten Kalifen nach mir. Beißt darauf mit euren Zähnen. Also haltet fest daran. Also hat hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auferlegt, seiner Sunna und der Sunna der Gefährten nach ihnen zu halten. An seiner Sunna zu halten und an der Sunna seiner Gefährten zu halten. Dies alles belegt nun, wie wichtig es ist, dass in der Aqida der Weg der Gefährten gefolgt wird. Dass in der Aqida das Verständnis der Gefährten als Maßstab genommen wird für die Glaubenslehre. Alles, was diesem Maßstab widerspricht, alles, was den Aussagen der Gefährten widerspricht, ist eine falsche Aqida. Das können wir so sagen. Jede Aussage, die nicht durch die Gefährten belegt werden kann, ist nicht richtig. Denn jeder kann Ayat nehmen und Ahadith nehmen, um sie zu verstehen, wie er möchte. Zum Beispiel gibt es eine Ayat, die heißt وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Und diene deinem Herrn, bis du die Gewissheit erlangst. Jetzt gibt es eine Gruppe von Menschen, die sagen, die Ayah bedeutet, wir müssen nur so lange Allah dienen, beten und fasten, bis wir eine Stufe des Glaubens erreichen, die man Yaqin nennt, Gewissheit nennt. Was ist bei ihnen, bei dieser Gruppe Al-Yaqin? Wenn du erkennst, das habe ich letztens schon mal erwähnt, wenn du erkennst, dass das ganze Sein eigentlich nur eins ist, Gott. Dass alles Gott ist. Der Mensch ist Gott, die Tiere sind Gott, die Wände sind Gott, die Steine sind Gott, die Gebirge sind Gott. Alles ist, es ist nichts anderes als Gott. Ja? Und das nennen die Einheit, Tauhid. Und deswegen mag ich ehrlich gesagt den Begriff Einheit nicht. Wenn, dann Einzigkeit. Denn Einheit bedeutet, irgendwas ist zusammengesetzt. Ja? Aber Einzigkeit bedeutet, er ist einzig. Auf jeden Fall, so haben diese Menschen eine Ayah. Heißt das, ihre Ansicht ist richtig? Nein. Sondern wir fragen, Sekunde mal, kehren wir zurück zu den Gefährten. Was haben denn die Gefährten zu dieser Ayah gesagt? Was haben sie denn gesagt dazu? Sie haben gesagt, mit Gewissheit ist der Tod gemeint. So diene Allah, bis du die Gewissheit erlangst, also bis du stirbst. Und dann verstehen wir alles wieder, dass ein Muslim so lange Allah dienen muss, bis er stirbt. Und so war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen findest du bei dieser Gruppe von Menschen in ihren Werken, wie die großen Führer dieser Gruppe auf einmal nicht mehr beten, nicht mehr fasten. Was ist denn los? Er hat Yaqin erreicht. Ja, und jetzt? Hat er denn mehr Gewissheit als der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seinem Herrn gedient, bis er gestorben ist. Alaihi salatu wasallam. Das heißt, wir sehen hier, es reicht nicht aus, einfach nur eine Ayah zu nehmen oder einen Hadith zu nehmen und ihn so zu interpretieren, wie man möchte. Nein, sondern wenn wir eine Ayah nehmen, wenn wir einen Hadith nehmen, dann müssen wir fragen, wie haben die Gefährten diese Ayah und diesen Hadith verstanden? Und so wie sie ihn verstanden haben, so wie sie diese Aussage aus Koran oder Sunna verstanden haben, so müssen wir diese Aussage aus Koran und Sunna verstehen. Ansonsten wären wir, möge Allah uns davor bewahren, irregeleitet. Und das, wie gesagt, steht im Koran und in der Sunna. Das bedeutet, aus dieser Angelegenheit lernen wir nun folgende Punkte. Erstens, die authentische Glaubenslehre ist die Glaubenslehre der Gefährten. Und das ist die Glaubenslehre, die wir lernen. Wir lernen die Glaubenslehre der Gefährten. Warum denn? Warum sagst du nicht, wir lernen die Glaubenslehre aus Koran und Sunna? Ja, die Glaubenslehre der Gefährten ist ja die Glaubenslehre aus Koran und Sunna. Aber wir müssen Al-Quran und Sunna so verstehen, wie die Sahaba es verstanden haben. Jeder Glaube, der dem Glauben der Gefährten widerspricht, ist ein falscher Glaube. Das heißt, wenn wir sehen, die Gefährten haben gesagt, zur Aqida gehört das und das. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, nee, das ist nicht richtig. Zum Beispiel, die Gefährten sagen, es gibt ein Leben im Grab und Menschen werden belohnt oder bestraft im Grab. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, nein, das ist nicht richtig, und die Ayat im Koran, das sind nur Metaphern, das ist nicht die Wahrheit, also es ist nicht so, dass es die Tatsache ist, sondern das sind einfach nur Bilder, um dem Menschen nahe zu bringen, dass er doch Allah anbeten soll. Ansonsten, es gibt keine Strafe im Grab. Oder andere sagen, diese ganzen Früchte, die erwähnt werden im Paradies, die Allah Azza wa Jalla im Koran erwähnt, das ist nicht so, dass es tatsächlich diese Früchte gibt. Genau die. Nein, das ist nur ein bildliches Gleichnis, damit wir verstehen, im Paradies gibt es schöne Sachen. Da fragen wir uns, also diese Sache, die du jetzt von dir gegeben hast, würdest du bitte uns gerne sagen, welcher Gefährte das gesagt hat? Gibt keinen. Ja, dann ist alles klar. Dann wissen wir, dass deine Aussage falsch ist. Denn die Gefährten haben gesagt, es gibt ein Leben im Grab. Die Gefährten haben gesagt, es gibt die Bestrafung im Grab. Die Gefährten haben gesagt, es gibt die Früchte im Paradies. So haben sie die Ayat und die Ahadith im Koran und in der Sunna verstanden. So haben sie es verstanden. Und von daher können wir jetzt nicht kommen und sagen, nein, das Verständnis der Gefährten ist falsch. Das ist sehr wichtig in der Aqida, aber liebe Geschwister, das ist auch wichtig in anderen Themen, auch im Fiqh. Denn es gibt heutzutage Menschen, die sagen, wir müssen die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala anders verstehen als die Gefährten. Wir müssen sie in einem anderen Blickwinkel sehen. Das nennen die dann zeitsensible Koran-Exegese, also Tafsir. Das bedeutet, wir müssen den Koran so verstehen, wie wir ihn heute verstehen sollen. Die Gefährten waren in einer Gesellschaft, waren in einem Zeitraum, waren in einem in einer Epoche. Sie haben den Koran so verstanden, wie sie ihn verstehen konnten. Nach ihrer kulturellen Umgebung und nach der Entwicklung der Wissenschaften und so weiter und so fort. Nun, und jede Epoche, jede Generation muss nun den Koran so verstehen, in Bezug auf die Umgebung, auf die Gegebenheiten in der Gesellschaft. Und so kann ein Verständnis sich ändern. Dann sagen wir, das tut uns wirklich sehr leid, aber im Koran steht klipp und klar, wie wir den Koran zu verstehen haben. Al-Quran sagt uns, wie wir ihn zu verstehen haben, wie wir aus ihm die Lehren ziehen sollen. Und er sagt uns, wir sollen ihn so verstehen, wie die Gefährten ihn verstanden haben. Das heißt, es gibt kein Verständnis, das sich hier weiterentwickelt. Natürlich gibt es neue Sachen. Früher gab es keine Flugzeuge, heute gibt es Flugzeuge. Früher gab es keine Aktien, heute gibt es Aktien. Und die Sahaba haben bestimmt nicht über Aktien geredet. Wie willst du dann von uns verlangen, dass wir mit etwas umgehen, was die Sahaba gar nicht kannten? Es gibt aber Grundregeln. Aktien ist ja eine Art des Handelns. Und Handel haben die Sahaba betrieben. Und Allah Azza wa Jalla hat im Koran und in der Sunna über Handel geredet. Deswegen nimm diese Grundregeln, diese Gebote und wende sie an Aktien oder an irgendetwas anderem, was neu ist, was nicht in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam so vorhanden war. Und das ist die islamische Rechtswissenschaft. Sie hat zwar ihre Wurzeln, aber sie kann für jede Zeit entsprechende Urteile geben. Das heißt, heute, wenn wir irgendein neues System des Handels erfinden würden, würden wir im Islam die Lösung finden. Auch wenn nicht genau das im Koran und in der Sunna steht als spezielle Form des Handels, sondern wir wissen, wird da mit Zinsen gehandelt? Nein. Ist da irgendeine Art der Täuschung? Nein. Und so weiter und so fort. Kriterien, die im Koran und in der Sunna stehen, wenn diese Kriterien eingehalten werden, dass zum Beispiel kein Zins da ist, keine Täuschung da ist und so weiter, dass der Mensch auch die Ware tatsächlich besitzt und so weiter und so fort, dass man nicht etwas Unbekanntes verkauft. Also ich weiß nicht, wenn ich sage, bitteschön, ich gebe dir, was in dieser Tasche ist. Ja, und ich weiß nicht, was in dieser Tasche ist. Eine Zahnbürste oder ein Laptop, Allahu A'lam. Ja, das geht nicht, sondern ich musste schon sagen, was da in dieser Tasche ist. Ja, und so weiter und so. Das heißt, es gibt Kriterien, an die müssen wir uns halten. Und diese Kriterien entnehmen wir von wem? Koran, Sunna, Verständnis der Gefährten der Ummah. Also der ersten Generationen dieser Ummah. Und diese ersten Generationen nennt man Salaf. Diese ersten Generationen nennt man As-Salaf As-Salih. Salaf bedeutet die Vorfahren. Man nennt sie die Vorfahren. Warum? Weil sie eben vorangegangen sind. Und Al-Khalaf sind diejenigen, die nachkommen. Also Salaf sind die Vorfahren und Al-Khalaf sind die Nachkommen. Al-Salaf sind eben welche Vorfahren? Unsere Vorfahren, das heißt im Islam die Gefährten, die Tabi'in und die Tabi'in. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte doch im Hadith, die besten Menschen sind meine Generation, Sahaba. Dann die danach, Tabi'in. Dann die danach, Tabi'in. So müssen wir den Islam verstehen. Insbesondere in der Aqida, denn wir haben gesagt, in der Aqida gibt es nichts Neues. Gut, im Fiqh, in der Rechtswissenschaft können neue Formen entstehen des Handels oder irgendetwas anderes. Aber in der Aqida, es wird keinen neuen Engel geben. Es wird kein neues Paradies geben. Sondern das, was es schon gab in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist die Aqida. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch berichtet, was in der Zukunft eintreten wird. Von den Zeichen der Stunde. An das müssen wir so glauben wie die Gefährten, geglaubt haben und nicht anders. Jeder, der etwas anderes behauptet, dem sagen wir, leider hast du eine falsche Glaubenslehre. Der wahre Glaube ist somit der Glaube gemäß der Sunna und der Jama'a. Sunna haben wir gesagt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt meiner Sunna folgen und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen nach mir. Das, warum wir diesen Begriff Sunna benutzen. Aber auch Al-Jama'a, eben die Gemeinschaft. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam die gerettete Gruppe, warum gerettet? Weil eben 73 Gruppen vorhanden sind und 72 kommen in die Hölle, eine ist gerettet vor der Hölle. Wer sind diese? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Jama'a. Deswegen, der Glaube der Gefährten ist der Glaube der Ahlus Sunnah wal-Jama'a. Ahlu, also die Leute der Sunnah und der Jama'a. Ist es klar, warum wir also Sunnah und Jama'a benutzen? Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, ja, wir sind Ahlus Sunnah und Jama'a. Nicht die. Wir sind Ahlus Sunnah und Jama'a. Jeder kann natürlich behaupten, was er möchte. Nur er muss es beweisen. Und wenn wir sagen, wir sind Ahlus Sunnah und Jama'a, das bedeutet was? Wir glauben so, wie die Gefährten geglaubt haben. Das heißt, jeder, der behauptet, hier, wir sind Ahlus Sunnah, Wal-Jama'a, dann sagen wir denen, sehr schön, euer Glaube, welcher Gefährte hat das vertreten? Wenn dieser Mensch dir nun sagt, also, Abu Bakr as-Siddiq hat das vertreten, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, hat das vertreten, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas, radiallahu anhu, radiallahu anhum ajma'in, wenn er sagt, hör mal zu, diese Sache, die wurde überliefert von zum Beispiel Az-Zubayr ibn al-Awam oder diese Sache wurde überliefert von Aisha radiallahu anha, dann weißt du, MashaAllah, hier geht es um die Aqida der Gefährten. Das ist der richtige Weg. Aber wenn dir jemand sagt, hör mal zu, das sind ja zwar unsere Gefährten und wir, Wallahi, wir respektieren sie, aber benutze doch mal deinen Verstand. Wie kann es denn sein, dass oben und unten und rechts und links und Nord und Süden? Dann sagst du ihm, hallo, ich möchte das gar nicht hören. Ich möchte nur hören, was haben die Gefährten gesagt, damit ich es auch glauben kann. Denn das, was die Gefährten gesagt haben, das soll ich glauben, sagte Allah subhanahu wa ta'ala. Das also, barakallahu fikum, zu dieser Angelegenheit, also zu diesem weiteren Punkt in dieser Einführung, das Verständnis der Gefährten. Das war also nur eine Einführung, woher entnehmen wir die Aqide, was sind die Quellen der Aqide und wie sollen wir diese Quellen denn bitte schön verstehen, was ist der Maßstab für eine richtige Aqide und wie erkenne ich die falsche Aqide.